Hab gedacht, das Video ist schon zu Ende nach einer Minute, ne? Jeden Morgen gehe ich vom Bus, mit dem ich zu Lichterfelde Ost, zum Bahnhof fahre, über die Straße. Und dort erscheint immer eine große Werbefläche. Die feine Art, Genuss zu leben. Kennen vielleicht so die Ur-Berliner und die hier in Lichterfelde sich auskennen. Lindner, ein Feinkostgeschäft, macht Werbung. Und das schlägt mir so jeden Morgen, wenn ich dort langlaufe, noch ziemlich verschlafen, so tappe ich aus dem Bus über die Straße und sehe dann immer die feine Art, Genuss zu leben. Und dann ist da unter irgendwie so ein wunderschön kreierte, irgendwie so was, so ein Fingerfood. Und dann gehe ich daran vorbei und gucke dann rein und ich will eigentlich immer nicht reingucken, aber ich gucke doch immer rein. Und dann liegen da die frischen Brotlaibe. Und dann liegt dort diese Antipasti schön drapiert. Und dann laufe ich weiter vorbei und dann sehe ich, ich will ja eigentlich nicht hingucken, und dann sehe ich, wie dort so ganz lecker dann frischer Fisch steht. Ich liebe Fisch, ja. Matthias-Hering, frisch aus Holland. Genuss ist etwas Schönes, oder? Und Genuss ist etwas, das begegnet uns im Moment jeden Tag, oder? Zumindest, wenn wir die Werbung schauen. Die Werbung ist voll, es gibt ein Genießerfrühstück im Angebot oder ein besonders schönes Kopfkissen, womit man wunderbar den Schlaf genießen kann. Heute Morgen zu Ostern besonders, genießen Sie Ihr Ostermenü und da ist es egal, welchen Flyer man von welchem Discounter in die Hand nimmt. Es geht alles um Genuss, es geht alles um Vergnügen, etwas zu genießen. Und es hat sich teilweise sogar eine Gegenbewegung in Deutschland, in unserer Gesellschaft entwickelt, die sagt, okay, ich will mit dem allen nichts zu tun haben. Mein Genuss ist es, auf Genuss zu verzichten und minimalistisch zu leben. Vielleicht kennt ihr das, bewusst auf Sachen zu verzichten und zurück zu dem Einfachen. Wir haben heute hier in Deutschland ein Überangebot an Waren. Und selbst in meinem jungen Leben habe ich schon eine Entwicklung mitgekriegt, was man nun früher genossen hat und was heute ganz normal ist. Ich weiß nicht, wer von euch noch dieses Eis-Ed von Schleck kennt. So ein Ding, wo man unten rauspressen muss und dran essen kann. Das kostete damals 1 Mark. Ja, das war das, was ich immer so gegessen habe. Und dann gab es zu ganz besonderen Anlässen, ja, gab es mal ein Magnum für 2,50 Mark, ja. Das heißt, ich habe also in meiner Kindheit ganz, ganz selten Magnum gegessen, immer eher dieses Ed von Schleck oder ein Capri oder sowas gegessen. Ja? Heute ist bei uns immer ein 4er-Pack Magnums im Kühlschrank. Fast immer. Ja. Genuss, können wir überhaupt noch genießen in einem Überfluss, in einer Zeit, wo wir immer mehr als genug haben? Die Predigtreihe Smart Bilder hat in den letzten 3 Wochen und inklusive dieser Woche 4 Eigenschaften und Wesensarten Gottes betrachtet, beziehungsweise wir betrachten heute die 4. Und wir haben uns darüber, wir haben davon gehört, von Gottes Souveränität, was es heißt, Gott zu verherrlichen. Über Gottes Liebe, was es heißt, Gott zu lieben. Über Gottes Heiligkeit und was das für uns in unserem Leben bedeutet. Und heute wollen wir uns mit einer weiteren Wesensart Gottes beschäftigen. Gottes Vergnügen und als Widerspiegelung Gott genießen. Wenn ihr sagt, Gott genießen, also ich genieße vielleicht eher ein kühles Feierabendbier nach einem heißen Sommertag, aber Gott genießen, wie geht das? Kann ich überhaupt Gott genießen? Gott und Genuss, das passt doch irgendwie gar nicht, oder? Ich glaube, dass wir geprägt sind von einem Bild von Gott und von Kirche, die dieses beides vielleicht nicht im ersten Moment zusammenbringt. Dazu eine kleine Geschichte. In der Nähe meiner Heimatstadt ist die wunderschöne Hansestadt Lübeck. Und in Lübeck, über die Stadt Lübeck, gibt es eine Sage. Und zwar hat die mit der Marienkirche, der größten Kirche in der Stadt, zu tun. Die Sage besagt, die Lübecker wollten eine Kirche bauen. Und wollten es sich aber mit dem Teufel nicht verscherzen und haben ihm gesagt, wir bauen dort ein Gasthaus hin. Und der Teufel hat ordentlich mitgebaut und die Lübecker haben gebaut und haben das Gebäude hochgezogen, bis der Teufel irgendwann merkte, das wird ja gar keine Gaststätte, sondern das wird eine Kirche. Und so flog er los, holte einen riesengroßen Stein und wollte den Stein auf die Kirche schmeißen. Die Lübecker griffen aber ein und sagten, lieber Teufel, ja, es ist recht, es ist eine Kirche, aber weißt du was, wir bauen hier nebenan für dich noch ein Gasthaus. Ja? Und dann ließ er den Stein fallen und knapp neben die Kirche fallen. Der Stein, der liegt dort immer noch, den kann man sich heute angucken, so ein langer Quader. Und tatsächlich direkt gegenüber vom Eingang ist der heutige Ratskeller. Ja? Und der ist schon seitdem die Kirche gebaut wurde, gibt es dort auch die Kneipe, das Gasthaus. Ist das unser Bild von Kirche und Gemeinde? Auf der einen Seite das Heilige, das Sakrale, da wo Gott zu finden ist, wo gebetet wird, wo man fleißig ist, um Gott zu gefallen, wo Anstand und Moral herrschen. Und dann auf der anderen Seite das, was so draußen sich abspielt, das pralle Leben, da wo es richtig rund geht. Dort, wo man faulenzen kann, wo man feiern kann, wo man Spaß haben kann, wo gegessen, getrunken wird, wo man gesellig beieinander ist. Es scheint fast so zu sein, dass dieses Genießen und dieses ausgelassen Feiern nichts mit der Kirche zu tun hat. Und man mag vielleicht sogar auf den Gedanken kommen, na, dieses Vergnügen und Feiern und fröhlich sein, das ist vom Bösen gepachtet. Spaß und Genuss und Feiern auf der einen Seite, Glaube, Kirche, Gott auf der anderen Seite. Und vielleicht schaut der eine oder andere neidisch aus dem Kirchengebäude raus auf die, die draußen feiern, weil dort die vermeintliche Fröhlichkeit zu finden ist. Ich glaube, dass wir dieses Beide wieder neu zusammenbringen müssen. Ja, es mag sein, dass das Böse das Vergnügen gepachtet hat und dass Vergnügen viel auch mit Sünde zu tun haben kann. Aber ich möchte uns einen Gott vorstellen, und zwar den Schöpfer des Vergnügens und der Freude, den Schöpfer des Genusses. Und es fällt mir relativ leicht, euch das vorzustellen, denn wir können in die Bibel reinschauen. Und wenn wir unter diesem Aspekt die Bibel lesen, finden wir unzählige Beispiele und Stellen, wie sich Gott als der Schöpfer des Genusses, als ein genießerischer Gott vorstellt. Gottes Wesen, und das ist das vierte Thema von den vier Ecksteinen, die wir hier in der Predigtreihe behandeln. Gottes Wesen ist ein vergnüglicher Gott, ein Gott, der genießt und der Genuss geschaffen hat, der Freude und Spaß geschaffen hat. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem Alten Testament. Ein bisschen den Hintergrund zu der Geschichte. Es geht um das Volk Israel. Das Volk Israel ist das von Gott erwählte Volk. Gott hatte sich dieses Volk erwählt, weil es das kleinste war unter allen Völkern, ganz schwach. Und er hat gesagt, ich will meinen Namen an diesem Volk verherrlichen. Dieses Volk war in Gefangenschaft, lebte in der Sklaverei in Ägypten. Und Gott hat durch Wundertaten dieses Volk befreit aus diesem Land Ägypten. Und hat dem Volk gesagt, ich werde euch befreien und ich werde euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig fließt. Das Volk musste allerdings noch eine ganze Zeit durch eine Wüste gehen. Eigentlich eine 10 bis vielleicht 20 Tagesreise, wenn man stramm geht. Mit so vielen Leuten hätte das vielleicht ein bisschen länger gedauert. Leider gab es da ein paar Probleme unterwegs und das Volk hat sich gegen Gott aufgelehnt, hat gesagt, wir wollen nicht mehr dir vertrauen. Und es musste letztendlich 40 Jahre durch die Wüste laufen. Durch eine karge Landschaft. Durch eine Landschaft, die nichts mit dem zu tun hatte, was Gott versprochen hatte. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und nachdem sie nun 40 Jahre durch dieses Land gelaufen waren, diese Entbehrung und die Not erlebt hatten, standen sie nun vor dem gelobten Land. Wir sehen jetzt noch gleich ein Bild von der Wüste. Und das ist das gewesen, was sie kannten. 40 Jahre lang Wüste. Ein verdörrtes Land, viele Entbehrungen. Sie haben in Zelten gelebt, sind von einem Ort zum nächsten gezogen, von einer Wasserquelle zur nächsten. Und jetzt stehen sie vor dem gelobten Land, quasi ist vor ihnen nur noch ein Fluss, über den sie rüber müssen. Und auf der anderen Seite können sie schon erahnen, ein Land, was sich völlig von dem unterscheidet, was sie selbst erlebt haben. 40 Jahre, das ist eine ganze Generation. Also die Generation, die jetzt dort stand, hatte nie was anderes erlebt. Sie hatte vom Hörensagen immer gehört, dass es mal was Schönes geben soll. Ein gelobtes Land. Und nun hatten sie es vor sich. Und jetzt gibt Gott nochmal dem Anführer Mose den Auftrag und sagt, ich hab euch schon Gebote und Lebensregeln gegeben, aber die müssen wir nochmal überarbeiten. Ich will euch die nochmal neu geben. Und er gibt ihnen das, was wir jetzt heute im 5. Buch Mose lesen können. Eine Wiederholung dessen, was Gott den Menschen mitgibt zum Leben. Und darin beschreibt er etwas und den Text, den ich jetzt rausgesucht habe, beschreibt für mich wunderbar, wie Gott dem Volk nicht nur Regeln und Gebote, also das, was wir vielleicht mit Kirche assoziieren, schenkt, sondern dass er ihnen ganz viel Freiheit und ganz viel Freude verspricht. 5. Mose, Kapitel 8 und dort ab dem Vers 6. Zunächst als Einführung eine Erinnerung an Gottes Gebote. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. In ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen, Seen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Ein Land voller Olivenbäume und Honig. Ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich ernähren musst, in dem es dir an nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus dem Berg hauen wirst. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt geworden bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich vermehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit du nicht dann dein Herz, damit dann dein Herz sich nicht überhebt, und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten hinausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Ihn, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hände hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Was meint ihr, wie die Augen aufblitzten der Menschen, die jahrelang durch die Wüste gelaufen sind, als sie das gehört haben? Wow, Wasserbäche, Seen. Ich habe einmal versucht, nur punktuell rauszugreifen, was Gott denn hier eigentlich diesem Volk verspricht und wie Gott dieses Volk beschenken will mit Gutem. Und für mich kommt dort ein Gott raus, der unheimliches Vergnügen damit hat, das, was er geschaffen hat, anderen weiterzugeben. Er spricht die Natur an, sagt, Wasser, Bäche, Quellen und Seen. Wasser war damals das A und O zum Leben. Die Menschen hatten in der Wüste immer nur von einer Quelle versucht, zur anderen zu kommen, um zu überleben. Und jetzt soll es Wasser, Bäche, Quellen und Seen geben. Wasser noch und nöcher. Es sollte Berge geben. Das heißt Skifahren. Schneeballschlacht. Es sollte Getreide geben, Weizen und Gerste, Weinstöcke und Feigenbäume, Granatäpfel, das waren damals die Symbol, das war das Symbol für einen Überfluss. Weizen und Gerste als Grundlage, Wein als das, woraus man, ja, was Wein machen konnte. Getränke, Fröhlichkeit war verbunden mit Weinstücken. Feigenbäume und Granatäpfel, das war die süßeste Grundlage, die es damals gab für Kuchen zum Genuss, zum Zufriedensein. Olivenbäume, Olivenöl als Grundlage auch für Brot und für allerlei Speisen und Honig als eine besondere Kostbarkeit, die man nur dann genießen konnte, wenn man an einem Ort war und nicht mehr herumziehen musste. Gott sagt, er stellt sie in ein Land, wo es ihnen an nichts mangelt. Und er spricht hier an, dass die Steine aus Eisen sein werden. Was bedeutet das? Was will Gott damit sagen? Gott sagt damit, ihr werdet Rohstoffe abbauen können. Ihr werdet euch weiterentwickeln können als Kultur. Ihr werdet in die Eisenzeit übergehen, denn ihr werdet mit Eisenwerkzeug arbeiten können. Ihr werdet euch Werkzeuge machen können, mit denen ihr viel leichter euer Brot verdienen könnt. Und wenn wir weiterlesen auf der nächsten Seite, sehen wir auch noch weitere Begriffe. Er sagt, ihr werdet schöne Häuser haben. Schöne Häuser. Stellt euch das mal vor. Ihr lebt euer Leben lang in Zelten und lebt im Staub und im Dreck. Und dann kommt Gott und sagt euch, schöne Häuser. Fleisch, Rinder, Schafe, Milch und Silber und Gold. Ich glaube, dass Gott hier den Hinweis darauf gibt, Silber und Gold einerseits als Symbol für Reichtum, aber auch als Symbol für Kunst, künstlerische Begabungen, die entfaltet werden können. Etwas, woran die Menschen Freude haben können und zu Gottes Ehre ihre Kreativität einsetzen können. Und warum das alles? Weil Gott sein Volk beschenken will. Er hat Vergnügen daran, seinem Volk etwas zu schenken. Das Vergnügen seines Volkes ist sein Vergnügen. Er macht sein Vergnügen zu ihrem Vergnügen und ihr Vergnügen ist sein Vergnügen. Dieser Text ist rausgegriffen aus der Geschichte Gottes mit den Menschen, aber wir können an ganz vielen Stellen der Bibel immer wieder sehen, wie Gott sein Wesen offenbart. Das ist eine konkrete Geschichte, eine konkrete Situation Gottes Volkes. Aber wir können da drin entdecken, wie Gott ist, Gottes Wesen, Gottes Herzen. So ist es übrigens überhaupt in allen Geschichten der Bibel. Gott lässt immer punktuell durchstrahlen, wie er ist. Und wie er uns segnen möchte und beschenken möchte. Wie er sich ein Leben auf dieser Erde vorstellt. Ganz am Anfang der Bibel, da können wir lesen in den ersten zwei Kapiteln, wie Gott mit unheimlichem Vergnügen diese Welt überhaupt erst geschaffen hat. Da steht dann drin, dass Gott im Osten einen Garten anlegte. Mit aller Arten von Bäumen. Und diese Bäume waren prächtig. Und die Früchte schmeckten gut. Warum sollte in so einem profanen Buch wie der Bibel Begriffe wie schön und gut stehen? Na, weil das Gott widerspiegelt. Gott ist ein Gott des Vergnügens, der Freude. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Im Neuen Testament wird es noch einmal zusammengefasst in einem sehr bekannten Vers, den Jakobus schreibt. Er sagt, von oben, von Gott kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen von dem Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Gott hat das Licht geschaffen und Gott hat die Welt geschaffen und hat Freude an dieser Welt. Und er möchte, dass wir Freude empfinden, genauso wie er. Hast du das schon mal so gesehen, dass Gott ein Gott ist? Des Genusses ist, ich weiß, es ist provokant, irgendwie Gott und Genuss. Aber überleg einmal in deinem Leben, wie Gott dich beschenkt. Was genießt du? Für mich ist das eine relativ einfache Frage. Ich bin ein Genießertyp, also ich kann relativ viel genießen. Und ich gebe euch zwei Dinge, die ich besonders genieße. Als Beispiel, ich könnte noch viel mehr aufzählen. Und das Erste, was ich gewählt habe, ist, ich genieße, dass ich eine schöne Frau habe und sie heiraten durfte. Ich genieße Zeit mit meiner Frau. Ich genieße es, mit meiner Frau zusammen zu sein und nichts leisten zu müssen. Da spiegelt sich für mich etwas von Gottes Segen, von Gottes Vergnügen wider. Und ob das nun auf dem Sofa gemeinsam einen Abend zu verbringen ist oder einen Spaziergang zu machen. Es ist etwas, wo ich merke, ich genieße etwas von dem, was Gott mir schenkt. Meine zweite große Leidenschaft ist das Essen. Und ich darf zum Glück im Moment relativ häufig nach Italien reisen. Und ich habe den Eindruck, dass Gott den Italienern eine wunderbare Begabung gegeben hat, mit den Rohstoffen des Landes umzugehen. Und sie machen meines Erachtens vielleicht das beste Essen weltweit. Es ist ganz simpel, ganz einfach, mit wenigen Zutaten, aber köstlich. Ein Kalbsfilet mit Salbeiblättern drauf, eingewickelt in Prosciutto di Parma. Dazu Rosmarinkartoffeln und ein Glas Nero d'Avola. Was kann es Besseres geben? Das ist Genuss für mich. Und ich entdecke darin, wie Gott mich beschenkt. Überspring mal deinen Schatten und überleg mal, Mensch, was genieße ich wirklich? Was muss ich zugeben? Das macht mir einfach Freude. Das lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen, mir jetzt gerade. Oder das macht mir einfach Freude. Das erhält meine Stimmung. Das macht mir Freude. Und das kann alles Mögliche sein. Ich will nur noch ein paar weitere nennen. Ist es die Musik, wo du sagst, Töne, Musik, Rhythmus ist etwas, wo ich drin aufblühe. Und ist egal, ob es Mozart, U2 oder Helene Fischer ist. Ist es vielleicht der Sport, der Fußball? Und du juchzt innerlich, wenn du die 3 Tore von Modeste gestern gesehen hast. Ja, und sagst, wow, wie genial sind Menschen ausgestattet, mit welchen Begabungen. Und ja, du genießt das. Vielleicht bist du ein Genießer von Bier oder auch Whisky und kennst alle 200 verschiedenen Aromen, die so ein Whisky hat, auswendig und kannst daraus schmecken, was Gott da alles für Aromen reingepackt hat. Er hätte auch 2 nehmen können, aber der hat über 200 genommen. Stellt euch das mal vor. Ist es der Kaffee mit ähnlich vielen Aromen, den du genießt? Oder ist es die Natur, die Vögel, die zwitschern? Vielleicht bist du ein Beobachter der Natur, von Vögeln, von Fischen oder was auch immer. Vielleicht gehst du gerne in die Natur, gehst klettern, segeln, tauchen, Skifahren und freust dich darüber, in der Natur zu sein. Vielleicht bist du auch eher der Technikbegeisterte und bei dir blüht das Herz auf, wenn du einen Kolbenmotor siehst, ja? Oder wenn du ein Triebwerk siehst oder wenn du einfach eine Taschenuhr an dir anschaust und siehst, wie dort die kleinen Zahnräder ineinander greifen und funktionieren. Und ich weiß, es soll sogar Leute geben, die in Mathematik verliebt sind, in die Komplexität, in die Schönheit der Zahlen. Mathematiker sagen ja, das schönste Zeichen für Gottes Schöpfung ist die Mathematik, sind die Zahlen, denn die Zahlen sind vollkommen. Was ist es, was Gott für dich geschaffen hat, was dir Freude, Vergnügen und Genuss verschafft? Ich glaube, dass darin ein Stück von Gottes Wesen liegt, in jedem von dem, was wir genießen, woran wir uns erfreuen können. Und Gott freut sich riesig, wenn wir uns daran freuen, weil das sein Wesen ist und wir spiegeln damit sein Wesen wider. Eine zweite Sache in dem Text, auf die ich aufmerksam machen möchte und die mir etwas deutlich gemacht hat. Gott spricht dem Volk diese ganzen schönen Sachen zu. Und dann sagt er aber in einem Satz, oder eigentlich an 2 Stellen, sagt er, und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben, dass er dir das alles gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Gott weiß um die Tendenz von uns Menschen, ihn in der Blüte des Lebens zu vergessen. Und Gott aus dem Zentrum des Lebens, aus dem eigenen Leben, aus unserem Leben herauszudrängen. Die Menschheitsgeschichte ist voll von Beispielen, wo wir Menschen versucht haben, Gott zur Seite zu drängen. Das fing ganz am Anfang an, wo Gott nicht mehr Gott sein durfte, sondern wir Menschen selber gesagt haben, wir wollen wie Gott werden. Damals im Garten Eden. Oder beim Turmbau zu Babel, wo die Menschen entschlossen haben, wir wollen in den Himmel bauen und so zu sein wie Gott. Die menschliche Tendenz ist, Gott zur Seite zu drängen, aus dem Leben rauszudrängen. und ihn nicht ins Zentrum des Lebens zu stellen und auch nicht ins Zentrum unserer Freuden, unseres Genusses. Die Bibel ist voll von Beispielen, wo die Schöpfung, also wir, den Schöpfer zur Seite gedrängt haben und Teile der Schöpfung, vielleicht sogar uns selber, zu unseren eigenen Göttern gemacht haben. Die Bibel nennt es Götzen oder Götzendienst, wenn wir etwas anderes an die Position von Gott stellen. Und so wunderschön Gott beschreibt, wie einmal dieses Land aussehen wird, gibt er gleich auch noch eine Warnung mit, eine Erinnerung mit und sagt, vergesst nicht den, der euch das alles gibt. Stellt nicht die Dinge, die ich euch schenke, auf die Position Gottes an erste Stelle. Und auch nicht euch selber, sondern lasst mich auf dieser Position als Geber des Guten und genießt es. Denn alles andere wäre Götzendienst. Und Gott weiß aus der Geschichte und das Volk Israel eigentlich selber auch aus ihrer eigenen Geschichte, dass das Absetzen Gottes und das Setzen von etwas anderen an Gottes Stelle der Ursprung für Zerstörung, Entzweiung, Krieg, Hass und Leid ist. Das, was Gott uns schenkt, das schenkt er uns aus reinem Vergnügen zum Genießen. Und die Gefahr für uns Menschen ist, dass wir es entheiligen. Und dass wir es nicht als ein gutes Geschenk Gottes sehen, sondern dass wir es missbrauchen. Warum ist das so gefährlich? Nimm Gott aus der Natur und sie verliert ihren Wert. Und sie wird geschändet und zerstört. Nimm Gott aus dem Essen und der ungezügelte Appetit wird zum Herrn und wir essen zu viel oder zu wenig oder zu ungesund. Nimm Gott aus der Arbeit und es wird nur zu deinem persönlichen Vorteil gearbeitet, ohne Rücksicht auf Verluste. Gewinnmaximierung um jeden Preis. Nimm Gott aus der Kunst oder der Musik. Sie wird schnell entwürdigend, pornografisch oder gewaltverherrlichend. Nimm Gott aus den Beziehungen und nimm Gott aus Sex. Und jeder denkt, er kann mit jedem schlafen, wie es ihm oder ihr gefällt. Nimm Gott aus dem Alkohol und dann wird er missbraucht, um Sorgen oder Schmerz zu betäuben. Nimm Gott aus der Politik, nimm Gott aus dem Sport, nimm Gott aus der Rohstoffgewinnung, nimm Gott aus, ... Wenn das geschieht, dann erleben wir, wie das heilige und göttliche Vergnügen durch den Menschen für egoistische Zwecke missbraucht wird. Und vielleicht denken wir gerade deswegen immer wieder auch darüber, dass Vergnügen etwas ist, was mit Sünde und mit Bösem und mit Schuld und mit eigentlich nicht Göttlichem zu tun hat, weil denn wir genau das in der Welt erleben. Es wurde pervertiert, es wurde sinnentleert und missbraucht. Aber die Botschaft heute Morgen ist, wir können sie neu ergreifen. Die Dinge, die gut sind, die schlecht geworden sind, aber die Gott wieder heiligen will. Wir können sie heiligen und wir können sie heiligen lassen von Gott, indem wir sie als Geschenk Gottes leben und genießen. Christliche Spiritualität lehrt uns, wie wir das, was ursprünglich göttlich war, von der Welt aber entheiligt und säkularisiert wurde, wieder als göttlich und als heilig leben und erleben können. Wie? Indem wir Gott wieder mit reinbringen. Indem wir die Freude am Leben wieder mit dem göttlichen Vergnügen verknüpfen. Ein paar konkrete Ideen dazu. Die Beziehung zu Gott zu leben heißt, das Leben gemeinsam mit ihm zu erleben und zu genießen. In allem, was das Leben uns bietet und darin Gott zu ehren. Es gibt einen wunderschönen Vers aus 1. Korinther 10, Vers 31, da heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, alles tut zur Ehre Gottes. Ich glaube, das ist ein Schlüsselvers im Verständnis dessen, was Gott sich für uns wünscht. Wir dürfen essen, trinken oder was auch immer tun, Aber wir sollen es mit dem Bewusstsein tun, dass es Gott ehrt. In der Vorbereitung bin ich über einen sehr interessanten Glaubenssatz gestolpert. Und zwar wurde 1647 der kleine Westminster Katechismus unterzeichnet. Was ist das? Ein Katechismus ist eine Sammlung von Glaubenssätzen. Und der kleine Westminster Katechismus, der wurde in England von der anglikanischen Kirche und vielen anderen Geistlichen damals in England erstellt. Und es gibt den großen Katechismus und den kleinen Katechismus. Den großen, der ist was für die Theologen, den kann keiner von uns verstehen. Und der kleine ist für Kinder geschrieben, ja, und den können wir so gerade eben, also ich so gerade eben verstehen, ja. Das ist als Frage- und Antwortspiel entwickelt. Und ich fand es total faszinierend, was die erste Frage und die darauf dazugehörige Antwort ist. Seht es euch an. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Da sagst du, wow, ja, das ist die richtige Frage. Und dann kommt als Antwort, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen. Und dann, und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ist das nicht krass? Ich dachte, wow, da sitzen 500 Theologen zusammen, alles alte Männer mit weißen Bärten, versuchen das den Kindern oder Neuchristen klarzumachen. Und dann kommt als erste Antwort auf die Frage, wozu sind wir Menschen denn da? Was ist das ultimative Ziel? Und dann sagen sie, das höchste Ziel ist, Gott zu verherrlichen. Und sich für immer an ihm zu erfreuen. John Piper, ein amerikanischer Theologe, hat das sogar noch weitergeführt und hat gesagt, eigentlich sollte das heißen, oder er sagt, könnte es auch heißen, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen, indem wir uns immer wieder an ihm erfreuen oder immer an ihm erfreuen. Und das steht irgendwie total im Widerspruch vielleicht zu dem, was wie wir Kirche gesehen haben oder sich Kirche auch in Deutschland und Europa entwickelt hat. Kirche als etwas, naja, da muss man Opfer bringen und da muss man für arbeiten und sich anstrengen. Aber hier wird eine Leichtigkeit aufgesagt, sagt, nein, es geht darum, sich daran zu erfreuen. Es geht nicht um was Ernstes, sondern es geht um etwas Fröhliches, etwas, was wir genießen können. Und vielleicht ist das ganz neu die Einladung für uns, Gott ganz neu zu ehren und dieses persönliche Vergnügen zu erleben. Und dass das kein Gegensatz ist, sondern dass das miteinander, dass das zusammengehört. Alles auf dieser Erde hat Gott zu seinem Vergnügen geschaffen. Und sein Wesen kommt darin zum Ausdruck. Es darf von uns mit vollstem Vergnügen genossen werden. Beim Glauben an Jesus Christus geht es weniger um menschliche Leistung, sondern vielmehr um Gottes Gnade, Liebe und Großzügigkeit. Und christlicher Glaube ist weniger geprägt von menschlichen Regeln oder Moralvorstellungen als von göttlicher Freiheit und göttlichem Vergnügen. Ich möchte uns drei Einladungen aussprechen. Und ich glaube, dass Gott uns dazu einlädt. Ich glaube zuallererst, dass er uns dazu einlädt, ganz neu seine Gaben zu genießen. Gott in jedem Detail des Lebens wieder neu zu entdecken. Und Gott Danke zu sagen für das, was er schenkt. Gott Danke für Punkt, Punkt, Punkt. Danke dafür, dass ich daran Freude haben darf. Und damit führen wir dieses entheiligte, vielleicht dieses falsche Bild von Freude und Vergnügen oder auch das Sündenbehaftete, das, was das Böse, was der Teufel gepachtet hat, wieder zurück in Gottes Herrschaft, unter Gottes Herrschaft. Denn Gott möchte, dass wir das eigentlich Heilige, das, was entheiligt wurde, wieder heiligen, indem wir es zu unserem Eigen machen und Gott dafür danken. Und wieder ein paar Beispiele, wie das sein kann. Wir dürfen Gott in dem Bereich Essen ehren und ihn dafür anbeten. Vielleicht ein neues Bewusstsein für leckeres Essen zu bekommen. Und manchmal reicht es, wenn das eine Scheibe selbstgebackenes Brot ist mit Butter. wo wir sagen, danke Gott, dass du dieses Brot geschaffen hast, dass du jemanden begabt hast, der dieses backen kann, wenn du es nicht selber gebacken hast. Oder du sagst, danke Gott, dass du meine Frau geschaffen oder meinen Mann geschaffen hast, der dieses Brot gebacken hat. Wir können Gott ehren durch Musik und das haben wir hier heute Morgen gemacht. Und mir geht immer das Herz auf, vor allen Dingen, wenn jemand das Schlagzeug spielt. Und es ist aber egal, es begrenzt sich nicht auf diese Loblieder. Denn Gottes Kreativität kann sich in verschiedenster Musik entfalten. Sport genauso. Gott begabt geniale Menschen und wir können einfach Danke sagen dafür. Gott, danke dafür. Der Sex mit deiner Frau oder mit deinem Ehemann, das ist Gottesdienst. Das ist Gottesdienst. Gott hat sich das gewünscht. Und Gott hat es geschenkt. Gott hat Sex zum Vergnügen geschaffen. Und wir dürfen ihn damit ehren, wenn wir das in der Zweisamkeit der Ehe genießen. Und sogar Arbeit darf Spaß machen. Wir hatten das Thema vor einigen Wochen schon. Gott liebt Kreativität, Einsatz, Dynamik, etwas zu schaffen. Er selber ist ein Schaffer. Er selber ist ein Creator. Er ist jemand, der was schafft mit viel Kreativität, der was geschaffen hat. Und wir dürfen das fortführen. Gott lädt dich dazu ein, ganz neu in deinem Alltag, in den Dingen, die dir Spaß machen, zu sagen, Mensch Gott, ich weihe dir das neu als etwas, was heilig ist, weil ich weiß, dass du deine Freude daran hast. Die zweite Einladung, Gott lädt dich ein, Gott lädt dich ein, die Zeit mit ihm zu genießen. In dem Text heißt es, wenn du gegessen hast, dann sollst du Gott loben. Die Zeit und die Begegnung mit Gott ist etwas, was er immer schenkt und wovon er unendlich zur Verfügung hat. Wir dürfen es ergreifen. Die Gemeinschaft mit ihm, ob im Gebet, im Singen, in der Meditation oder einfach im Ruhen, in der Zeit mit ihm, im Spaziergang, wo man mit ihm im Gespräch ist. Gott lädt dich ein, die Zeit mit ihm zu genießen. Dafür ist auch gleich das Abendmahl da, diese Zeit zu genießen. Du darfst sie genießen. Du darfst ankommen und sagen können, ich bin hier zu Hause bei dir, Gott. Danke dafür. Und das Dritte, die Einladung, die Gott jedem Menschen ausspricht, Gott selbst zu genießen. Wenn du noch selber noch keine persönliche Beziehung zu Gott hast und sagst, okay, ich weiß gar nicht, wer dieser Gott ist. Ich habe Gott noch nie so richtig kennengelernt. Dann ist Gott da und lädt dich ein, diese Freude der Beziehung mit ihm zu erleben. Ich glaube, dass alle die Dinge, über die ich gepredigt habe, alle Beispiele, nur dann genossen werden können und wirkliches Vergnügen bereiten, wenn wir diese Beziehung zu Gott haben. Wenn wir ein für alle Mal wissen, dass er unser Gott ist und dass er durch Jesus Christus uns befreit hat und zu echtem Leben geführt hat. Es gibt einen wunderschönen Vers, Johannes 10,10, da sagt Jesus selber, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und genau das ist es, glaube ich, der Schlüssel für Vergnügen und Genuss. Das ist das ultimative Glück. Und das ist die Kernbotschaft der Bibel. Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Und erst dieser Frieden lässt uns alles andere genießen und Vergnügen erleben, weil wir wissen, es kommt von Gott und es ist zu Gottes Ehre. Gott hat diese Feindschaft zwischen Menschen und Gott, dieses Kämpfen um den Thron, hat er die Hand gereicht durch Jesus Christus. Und wir dürfen Jesus und seinen Vater Gott wieder an erste Stelle stellen. Ich hoffe, dass sich an diesem Morgen für dich die Perspektive für Gott ein Stück verändert hat und vielleicht gerade verändert. Und wir nicht an das Gasthaus neben der Kirche denken und sagen, eigentlich würde ich gerne da sein, weil dort die Freuden des Lebens sind. Sondern dass wir zu Gott als dem Schöpfer allen Genusses und allen Vergnügens kommen, weil wir wissen, dass wir dort die volle Erfüllung bekommen und dass wir durch ihn und mit ihm das Leben genießen können. Und das wünsche ich uns, dass Gottes Vergnügen zu unserem Vergnügen wird. Amen.